Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Dabei sein ist alles. Und das ist der Lin News Podcast, unser Format, bei dem wir die drei, vier wichtigsten News der Woche zusammenkehren und für euch kommentieren und ja, resümieren. Vielleicht ist das das richtige Wort. Einen wunderschönen guten Morgen an meinen Newspartner Robin aus München. Guten Morgen.
Wunderschönen guten Morgen, Manu.
Du bist Robin und wir haben ein paar News. Es war die Gamescom-Zeit, deswegen war ein bisschen Dürre. Ich hoffe, dir geht's gut und du bist wieder fit und munter, um hier die neuesten Meldungen zu besprechen. Da hat sich ein bisschen was aufgestaut.
Ja, natürlich. Wir haben uns ja glücklicherweise auf der Gamescom gesehen. Ich habe es leider nicht geschafft, in eurem Impromptu-Studio vorbeizukommen, erst als es schon komplett abgerissen war, im äußerst heimeligen Pressezentrum Nord. Nee, aber Gamescom überlebt.
Ja, war ja für dich wahrscheinlich auch eine recht anstrengende Woche, nicht nur für uns Journalisten, sondern auch für dich als Lobbyist.
Nee, ich bin ja quasi, also für alle, die es nicht wissen, ich bin quasi ein invertierter Lobbyist. Ich lobbyisiere für die Politik, beziehungsweise ich werde bezahlt von der Politik dafür, dass ich an dem Standort hier arbeite und so ein bisschen drauf höre, was die ganzen Lobbyisten und die Unternehmen hier zu sagen haben und das dann uminterpretiere im besten Sinne und dann an die Politik weitergebe. Zu den Podcast hier mache ich auf privater Basis, aber ansonsten arbeite ich für das Werk 1, beziehungsweise für die Staatskanzlei in Bayern und kümmere mich da um die Game-Szene. Und wir hatten eben einen Gemeinschaftsstand auf der Gamescom im Business-Bereich. Also ich war im entspannten Bereich, wir hatten einen Biergarten. Ich glaube, sehr viel besser kann man es in dem Job auch nicht treffen, im gemütlichen Biergarten, im gemütlichsten Teil der Gamescom zu hocken. Ich musste mir nicht den Wahnsinn der Konsumerhallen geben.
Ja, das war ja dieses immer wirklich extrem. Aber bei Bier und Brezen lässt sich's aushalten, da bin ich absolut ganz bei dir. Und genau, du bist völlig privat hier, also das wollten wir auch nochmal unterstreichen. Du bist, deine Meinungen hier, die du hier von dir gibst, haben nichts mit deiner Arbeit zu tun und sind wirklich komplett eigener Natur, meiner natürlich auch. Und dieser Grundgedanke dabei sein ist alles, der bezieht sich auch schon direkt, dieser einleitende Satz, auf unsere erste News. Es geht weiter mit dem olympischen Thema. Ein kleines Follow-up. Wir hatten ja schon ein paar Mal jetzt hier drüber gesprochen, dass der E-Sport versucht, olympisch zu werden. Da gab es Treffen, über die wir gesprochen haben, die eigentlich sehr positiv aussahen, wo man das Gefühl hatte, da nähert sich der IOC und die E-Sport-Community wirklich an. Die haben sich getroffen, haben sich sondiert, ein bisschen beschnuppert. Und ich hätte tatsächlich erwartet, dass wir nicht nur bei den Asia-Spielen, also da wahrscheinlich auch schon, sondern dann auch bei der Olympiade 2020 in Tokio schon die ersten E-Sportler auf dem Treppchen sehen, die eine Gold- und Silber- und Bronzemedaille umhängen haben. War ich mir relativ sicher, aber da scheint es jetzt doch einen großen Bremsklotz zu geben. Wird wohl nicht stattfinden, Robin.
Ja, und zwar hat sich da der IOC-Präsident höchst selbst auch nochmal dazu geäußert und diese Spiele auch relativ schnell als sogenannte Killerspiele diffamiert. Und
ist das ein Freund vom Hoeneß oder wie kommt das jetzt?
Die zwei saßen mal zusammen im Knast, weiß ich nicht. Also ist tatsächlich wieder ein Rückschlag. Es gab ja auch dieses Treffen in Lausanne, was nicht so wahnsinnig gut gelaufen ist, wo danach irgendwie E-Sport-Bund meinte, wir brauchen Olympia nicht und Olympia sagt, wir brauchen keinen E-Sport. Ich glaube, es gibt tatsächlich noch andere Gründe, die ich jetzt mitbekommen habe, auch unter anderem aus diesem FC Bayern-Debakel. Und zwar für mich, was ich überraschend fand, und zwar, dass viel von den Spielen einen Zufallsfaktor haben und das hat zum Beispiel dem FC Bayern nicht geschmeckt. Also zu sagen, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel bei FIFA einen Pass mache, das kann zum Beispiel sein, dass der zufällig nicht ankommt. Also es gibt quasi eine Prozentchance, mit der das ankommt und der Pass erfolgreich angenommen werden kann. Und das kann man auch nicht in Anführungszeichen wegtrainieren. Und das ist was. Das
kannst du im echten Sport auch nicht.
Ja, zu einem gewissen Grad kann man das natürlich sagen, aber man kann ja seine Chancen erhöhen, indem man irgendwie besser wird oder sowas. Also ich verstehe schon, wo es herkommt. Du willst nicht irgendwie ein Spiel verlieren, weil der Random Number Generator gesagt hat, heute ist nicht dein Tag. Also verstehe ich, aber auf der anderen Seite finde ich es auch so ein bisschen lächerlich. Ist ja, wie du sagst, also es jetzt wäre so, als könnte man davon ausgehen, dass der Rasen immer perfekt ist und da nicht irgendwie auch mal was schiefgehen kann. Und
ja, ich verstehe schon, wo es herkommt, dass diese Fairness, also gleiche Grundvoraussetzungen, wenn du jetzt, was weiß ich, Mensch, ärgere dich nicht mit einem Würfel, das ist einfach pures Glück, wer da gewinnt, klar. Ja. Dass sowas nicht olympisch wird, verstehe ich. Aber bei einem Spiel, ich meine, die Spieleentwickler könnten das ja auch entsprechend anpassen für eine Olympia-Edition von FIFA oder sowas oder PES, dann irgendwelche Zufallsfaktoren rauszunehmen, was weiß ich, wenn berechnet wird, ob der Torwart das Tor hält oder nicht, sowas kannst du ja ändern und anpassen. Also das wäre jetzt für mich kein absolutes K.O.-Kriterium.
Ja, also ich glaube, das könnte man tatsächlich noch irgendwie lösen, aber in dem Fall geht es ja wirklich auch darum, dass man sagt, nein, die Spiele repräsentieren nicht die olympische Idee, beziehungsweise er hat tatsächlich dieses Unwort Killerspiele wieder benutzt, von dem wir dachten, wir hätten das tief, tief, tief in irgendeiner Grube vergraben und viel Sand draufgehaufen. Die Killerspiele sind wieder da, juhu, und da geht es vor allem um kompetitive Shooter. Bei den Asia Games waren auch andere Spiele verfügbar, das waren halt keine Shooter, sondern das waren Titel wie, ich glaube, Hearthstone war dabei, Clash Royale, League of Legends bin ich mir nicht sicher, aber auf jeden Fall PES, also Pro Evolution Soccer. Und das sind Spiele, die man bei den Asia Games hat antreten lassen und die potenziell es vielleicht sogar irgendwie in eine olympische Richtung geschafft hätten. Aber mit dieser Gesamtabsage ist es natürlich auch immer so, mit diesem Killerspiele watscht man da nicht nur irgendwelche einzelnen Titel ab, sondern ganz oft auch einfach das komplette Genre. Also sagt, ja, wie Videospiele, die sind das und fertig und deswegen braucht man uns auch nicht weiter mit auseinandersetzen.
Viel entscheidender finde ich aber seine Aussage, dass es an einheitlichen Regularien, wie ist das deutsche Wort? Regularien, ja? Ja.
Regularien?
Es fehlt an einer einheitlichen Regulation. Also es fehlt ein Dachverband sozusagen, diesen E-Sport leitet und lenkt, so wie eben halt ein DFB oder sowas für alle Fußballvereine in Deutschland irgendwie zuständig ist und da klar festlegt, wie und was geregelt ist. Und das ist ja auch schon das, was wir vermutet haben in den letzten oder kritisiert haben in den letzten Folgen, dass der E-Sport vor allem von den Firmen, die diese Spiele herstellen, momentan so gefördert und gepusht wird und auch so Sachen wie Spielergewerkschaften und so da noch sehr, sehr, sehr weit hinten anstehen, auch wie mit Spielern umgegangen wird, wie die Regeln aussehen und so weiter und so fort. Und da fehlt es tatsächlich wirklich dem E-Sport an einem Dachverband, bevor Olympia oder der Olympische Rat das akzeptieren kann. Also das war wirklich eine ganz konkrete Aussage. Der hat gesagt, es fehlt ein Führungsgremium. Und wenn das mal existiert, dann können wir uns wieder darüber unterhalten, ob das auch eine Medaillenveranstaltung werden kann. Also das ist, glaube ich, schon auch eine Grundvoraussetzung, dass da der E-Sport sich, so wie jetzt in Deutschland ja auch immer mehr so Bestrebungen existieren, so eine Art Dachverband gründet, der halt unabhängig von den Spielen und den Herstellern diesen Sport vorantreibt und dann wirklich auch halt diesen Sport und den Menschen in den Vordergrund stellt und nicht, dass sich mehr FIFAs verkaufen.
Ja, also ich glaube, diese Rolle der Unternehmen, die wird sich in dem ganzen Zirkus auch noch weiter bemerkbar machen. Das Lustige ist, dass dieser Ball damit ja direkt weitergespielt wurde zu, naja, eigentlich muss es ja dann auf nationaler oder sogar auf internationaler Ebene diesen Sportverband geben. Und dann gab es zu dem Olympia-Absage gab es noch eine kleine Absage von der Bundesregierung, die zwar den E-Sport als Anerkennung im Koalitionsvertrag drin hat, aber dem jetzt doch eine direkte Absage erteilt hat, aber durchaus auch erstmal wieder in eine Abwartposition gegangen ist. Also die Regierung hat gesagt, dieser Sportverband, dieser E-Sport-Bund, der sich da gegründet hat, den können wir nicht anerkennen, weil E-Sport nicht als Sportart anerkannt ist. Und dementsprechend kann man nicht sagen, ja, es handelt sich hier um ein Verein, der all diese Untervereine auch mit irgendwie eingliedern könnte, so ähnlich wie FIFA eben auch funktioniert. Und dementsprechend gibt es auch keine Strukturen oder keine Leute mit oder Funktionäre, mit denen man dann auch reden würde. Also das heißt, es hat ja auch immer diesen, mit wem rede ich eigentlich, wenn ich über diesen Sport oder mit diesem Sport was machen möchte. Und entsprechend sagt man auch, ja, da schicken wir dann auch keine Delegierten zu irgendwelchen Eröffnungszeremonien und so weiter. Also eine Absage auf diesem Niveau auch. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die sich auch alle so ein bisschen gegenseitig den Ball zuschieben und sagen, nee, also wenn die das nicht machen, dann sind wir da nicht dabei. Das ist kein Sport. Deswegen warten wir jetzt erstmal irgendwie aufs IOC, ob die sagen, es ist ein Sport. Die IOC sagt, nee, also die sind nicht organisiert. Deswegen schieben wir es wieder dorthin. Und die sagen, ja, aber organisieren dürft ihr euch erst, wenn ihr ein Sport seid. Also das ist irgendwie so eine Episode von Asterix im Irrenhaus.
Passierschein A, 38a, genau.
Ja, die da irgendwie gerade abläuft. Ich finde es ein bisschen schade, weil grundsätzlich eher interessanterweise auch mehrfach erwähnt wird, ja, diese Hand-Augen-Koordination, also so diese sportliche Tätigkeit, beziehungsweise dieses, das ist schon eine Form von sportliche Aktivität, aber nicht direkt Sport ist, sickert da schon irgendwie durch. Und das finde ich tatsächlich ein wenig, also klingt jetzt so blöd, aber ich finde es ein bisschen feige, da zu sagen, ja, nee, also wir warten jetzt lieber nochmal, weil wenn man sich anschaut, was so die Reichweite ist und wie viele Leute das auch irgendwie machen, dann finde ich, hat das schon eine gewisse Legitimisierung so rein von der Öffentlichkeit her. Und dann immer zu sagen, nee, also ich weiß nicht, ich frage mich auch, welche Finger man sich da verbrennen kann, wenn man es denn macht. Also ich glaube jetzt nicht, dass deswegen irgendjemand sein Amt räumen muss, weil irgendwann mal gesagt hat, ja, okay, jetzt machen wir da mal E-Sport, das erkennen wir an. Ich hoffe tatsächlich immer noch so ein bisschen, dass alles, was irgendwie in Asien passiert, also gerade jetzt auch mit diesen Asia Games, das ist für mich eigentlich ein ganz wichtiger Schritt. Und ich glaube, irgendwann entwickelt es irgendeine Form von Sogwirkung. Was mich gewundert hat, dass die Umsätze vom E-Sport, die das Olympische Komitee noch nicht locken. Normalerweise kann man ja irgendwie gerade so in dem Sportbereich relativ viel mit, weiß ich nicht, Sponsoren und Übertragungsrechten. Wenn es eine gewisse kritische Masse erreicht, dann ist man da relativ schnell dabei.
Okay. Kommen wir zu einem richtigen Killerspiel in der nächsten News, im wahrsten Sinne des Wortes. Ein neues Survival-Spiel auf Steam von den Serious Sam-Machern von Crow Team und bei Devolver Digital erschienen. Geht gerade so ein bisschen durch die Decke, wie es halt oft so ist, so ein kleiner Hype durch YouTuber und Streams und so weiter. Aber ist vor allem diese Woche aufgefallen durch eine Diskussion über rechtsextreme Tattoos. Da muss man dazu sagen, es ist ein Spiel, bei dem man Gefängnisinsassen oder ehemalige Gefängnisinsassen spielt. Wie gesagt, ein Survival-Game. Die werden zur Belustigung von einer, wie so eine Art Show, also so ein bisschen Battle Royale-mäßig, da werden halt Ex-Häftlinge, also Häftlinge werden auf so eine Insel geschmissen und kämpfen dort bis auf, ums Überleben und bringen sich halt alle gegenseitig um. Und das Ganze ist dann wie so eine TV-Show aufgemacht, bei dem dann halt die Leute zuschauen. Und da war das jetzt so, dass man die Gefangenen eben customizen kann. Also du kannst die halt irgendwie komplett mit dem Editor deinem Geschmack anpassen. Und da gab es ein Supporter-Pack, wo dann Bonus-Sachen dabei waren, Bonus-Klamotten, Bonus-Items und so weiter. Und unter anderem auch ein Bonus-Tattoo. Und dieses Tattoo hat extrem klar erkenntliche rechtsextreme Codes enthalten. Nämlich 1-4 und 8-8 war auf dem Nacken dieses Gefängnisinsassen dann tätowiert. Und wer sich ein bisschen damit auskennt, weiß, 8-8 steht für HH. Also der achte Buchstabe im Alphabet ist H. Und es steht natürlich dann für Heil Hitler. Und 1-4 ist auch eine sehr rechtsextreme Codewort. Das bezeichnet die 14 Words von dem Rechtsextremisten David Lane. Ich kann mal übersetzen, Zitat, wir müssen den Fortbestand unseres Volkes und die Zukunft weiser Kinder sichern. Und dieser Schlüsselsatz, der hat eben 14 Wörter und deswegen tätowieren die sich gerne 14 oder 1-8 wäre dann eben der Anfangsbuchstabe AHA. Und dieses Nackentattoo besteht eben aus 14, dann also ein paar Symbole und dann eben eine 8-8. Und darunter steht noch All Cops are Bastards. Also von daher ein sehr, sehr eindeutiges Tattoo. Und dann ist es einigen Spielern aufgefallen und ihr habt natürlich dann auch direkt Diskussionen im Steam-Forum, was das denn soll.
Ja, also der Entwickler, die sind eigentlich auch, ist jetzt kein irgendwie Riesenentwickler, sondern das ist jetzt, also Indie-Butze ist vielleicht auch übertrieben, aber die sind jetzt nicht so, richtig, das ist ein relativ kleines Studio und die haben, glaube ich, auch kein massives PR-Department, was das auffangen kann. Also die Entwickler hat es damit selber betroffen und die haben sich wie man schon meinte, im Forum gemeldet und haben gemeint, naja, also wir sind ja irgendwie keine Nazis und wir kommen noch nicht mal aus Deutschland. Also deswegen...
geil, oder?
Ja, was für eine Aussage. Ja. Also ich kann verstehen, wenn man diese Awareness da nicht unbedingt hat, also wenn man die Zahlen, Symbole, wenn man diese Sprache nicht kennt und nicht weiß, wo das herkommt, dann kann ich zu einem gewissen Grad verstehen, dass man sagt, okay, woher soll ich denn das wissen? Auf der anderen Seite, irgendjemand hat diese Texturen recherchiert, eingebaut und die meisten Leute, die ich kenne, die in solchen Departments arbeiten, die verstehen schon, wo sowas herkommt. Also so komplett von ungefähr, das ist ja ein cooles Gefängnis-Tattoo, das passiert eigentlich eher selten. Also da schaut man schon irgendwie drauf.
Nochmal kurz eingegrätscht an der Stelle, dass da 1488 steht, ist ja kein Zufall. Also es ist ja nicht so, dass jemand da aus Unwissenheit dieses Tattoo entworfen hat. Das ist ja schon absichtlich so mit dem Wissen auch gemacht, dass das Nazi-Symbole sind, aber mit dem Argument, ja, das sind doch alles Schwerverbrecher. Und wie sehen Schwerverbrecher aus? Da gibt's in einem Knast auch Leute, die diese Tattoos haben, in echt. Und darauf beziehen sie sich natürlich auch, dass sie sagen, wir wollen ja, dass diese Knastbrüder, die da rumlaufen, auch möglichst übertrieben und authentisch aussehen. Das ist natürlich ein völlig übertriebenes Spiel. Das ist extrem gewaltverherrlichend, wie man es halt auch jetzt irgendwie erwarten würde von Crow Team, dass das mit einem Augenzwinkern natürlich auch leicht ironisch überzeichnet ist. Aber nichtsdestotrotz ist es mit vollem Bewusstsein gemacht. Und darüber muss man natürlich auch diskutieren, ob und wie man sowas in seine Spiele einbaut.
Ja, und er beruft sich dann natürlich auf die Kunst und die Redefreiheit, was ich ja zu einem gewissen Grad auch irgendwie verstehen kann. Gerade auch so in Bezug, also dieses Spiel erinnert ja auch irgendwie auch an so Spiel, an Filme wie zum Beispiel, ich weiß nicht, Death Race, was ja auch irgendwie so ein Setting ist, wie irgendwelche Gefangenen kämpfen um ihr Leben, indem sie sich gegenseitig bei einem Rennen umbringen. So. Also ich verstehe, dass das eine überzogene Darstellung von so einer Situation sein soll, aber ich glaube, dass dieses Tattoo das Spiel nicht besser macht oder realistischer. Dementsprechend, also man hätte da auch irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung, irgendwie das Tableflip-Emoji irgendwie als Tattoo nehmen können. Also ich glaube nicht, nee, dass unmittelbar dieses Tattoo jetzt irgendwie an dem Spiel irgendwas macht, von dem ich sagen würde, ja, das ist jetzt dadurch irgendwie ein Stückchen relevanter oder das ist jetzt realistischer, das fühlt sich besser an oder, also ich halte es tatsächlich in dem Fall für eine nicht gewollte Provokation. Also ich bin mir sehr sicher, dass sie das nicht mit Absicht gemacht haben. Ich finde die.
Also du meinst nicht mit Absicht, um eine Nazi-Diskussion auszulösen, genau, um das Spiel herum, das glaube ich auch nicht. Ne?
Ja. Nee, aber ich glaube, haben sie da in Kauf genommen, Symboliken zu verwenden, die andere Leute durchaus irgendwie vor den Kopf stoßen können. Das ist.
Das ganze Spiel soll provozieren, das ist ja klar. Ja.
Ich meine, die haben Serious Sam gemacht. Es ist jetzt irgendwie, also mit dem Realismusfaktor zu kommen, finde ich ein bisschen komisch, muss ich ehrlich sagen, weil ich finde das alles irgendwie so super unrealistisch und dann zu sagen, ja, nee, aber der Teil ist ja irgendwie wahnsinnig wichtig für den Realismus. Auf der anderen Seite so irgendwie im Zweifel für den Angeklagten, die sind halt irgendwie, die meisten Sachen, die die machen, sind ziemlich überdreht und überschreiten Grenzen und sind jetzt nicht unbedingt, weiß ich nicht, so wahnsinnig verträglich für jedes einzelne Publikum.
Ich habe ganz explizit ein Problem mit diesem Tattoo bei diesem Spiel und ich erkläre dir auch, warum. ich bin ja für die künstlerische Freiheit absolut. Also wir sind ja beide auch, dass wir sagen, diese Sozialadäquat-Klausel, die die USK jetzt macht, was die nationalsozialistischen Symbole angeht, die befürworten wir ja beide. Wenn das in einem, wie gesagt, sozialadäquaten Kontext passiert, bedeutet für mich, dass ein Spieleentwickler sich mit diesem Material, wenn er denn sowas einbaut in sein Spiel, wie eben bei Wolfenstein oder so weiter, auch kritisch auseinandersetzt und eine Botschaft damit verbindet und hat. Ja, und das ist mein Problem. Es ist ja jetzt inzwischen durch die Sozialadäquatklausel, wäre es ja im Prinzip erlaubt, solche Symbole einzubinden. Also du dürftest jetzt auch ja quasi richtig ein Hakenkreuz dir in den Nacken tätowieren in Scum und das in der deutschen Version anbieten, wenn du das dann eben so entsprechend rechtfertigst. Diese 1488 sind ja sowieso erlaubt. Das ist ja so ein bisschen durch diese Code-Verkodierung. Das sind ja nur Zahlen, die kannst du natürlich auch nicht, es ist nicht strafbar, dieses Tattoo zu haben. Deswegen finde ich es erstmal absolut in Ordnung, als Spieleentwickler zu sagen, das ist ein Insasse, der hat die entsprechende Vergangenheit. Wir haben uns hier diese Story überlegt, dass der halt vielleicht früher in der Nazi-Szene war. Wenn es jetzt ein Singleplayer-Game wäre, dann hätte ich überhaupt kein Problem damit, wenn dieses Tattoo drin ist, wenn es im Rahmen der Geschichte den Charakter irgendwie definiert. Das kann ja auch ein Bösewicht oder so sein. Also wenn du jetzt, keine Ahnung, im neuen Spider-Man so einen Knast-Insassen verprügelst oder im neuen Batman oder was auch immer, und der hat dieses Tattoo, wäre das für mich was völlig anderes, als wenn es jetzt halt hier bei einem Survival-Game ist, bei dem du dich mit dieser Person identifizierst und sie spielst. Weil dadurch, dass das eben im Editor für deinen Charakter, der eine leere Hülle ist, ja, das ist ja wirklich nur ein leerer Charakter, der keine Background-Story hat, wo du dieses Tattoo drauf machen kannst, um in einem Multiplayer-Spiel einen Nazi zu spielen, dann erlaubst du es halt Menschen mit dieser Ideologie, sich damit zu identifizieren und damit quasi ihre Gewaltfantasien auszuleben. Also in diesem Spiel gehst du ja wirklich hin und zermanscht deine Gegner mit Stacheldraht beschlagenen Baseballschläger die Zähne die Zahnleiste raus. Ja? Also ja. Das Spiel ist wahnsinnig explizit, unglaublich gewalttätig, blutig, eklig, also mit Pisse und Kacke und allem drum und dran. Und dann Menschen, die diese Ideologie haben, auch noch erlauben, sich quasi noch mehr damit zu identifizieren, indem sie ihre heimlichen Codewörter auf den Nacken sehen und tätowiert haben, das ist das Problem für mich. Also diese Verquickung. Wenn es jetzt eine Story wäre und ein Charakter in einem Spiel, ein NPC, von mir aus auch der Hauptcharakter, ja, wenn das entsprechend irgendwie erzählt wird, dann hätte ich damit viel, viel weniger Probleme als in einem Multiplayer-Spiel.
Ja, kann ich auch verstehen. Ich glaube tatsächlich, der Punkt, den er dann auch an einem von diesem, also dieser Community-Manager, der ist relativ aktiv und der hat da auch viel auf diese Kritik geantwortet, und unter anderem ein Ding, wo darauf geantwortet ist, ja, und wie ich das verstanden habe, ist diese Sache ja in Deutschland jetzt auch kein Problem mehr, das Gesetz wurde ja geändert. Und ich glaube, das ist ziemlich genau das, wovon dem wir gesagt haben, dass das Einzige, was passieren kann, ist, dass die Nachricht, die nach außen dringt, von dieser Umsetzung der Sozialadäquanzklausel nach außen sein wird, ja, wenn man dafür Hakenkreuz einbauen.
Ja.
Und So mein Bauchgefühl ist so ein bisschen, dass, also ich bin mir nicht sicher, inwiefern das jetzt irgendwie, er das da nur in dem Moment so angebracht hat, oder inwiefern das tatsächlich irgendwie daherkommt. Ich kann mir schon vorstellen, dass die da irgendwie ich meine, es ist kein verfassungswidriges Symbol, dementsprechend ist es eigentlich fast schon irrelevant, aber tatsächlich diese Lockerung von dem Gesetz, dass es diese Auswirkung durchaus, oder von dem Gesetz, von dieser Regelung, dass das durchaus so eine Auswirkung haben kann. Also das war ja das, von dem wir auch gesagt haben, naja, es ist jetzt wahrscheinlich nicht irgendwie, der Markt wird wahrscheinlich nicht geflutet werden, aber die Message, die in den meisten Nachrichten war, und das ist halt blöderweise einfach immer nur die Schlagzeile, die die Leute dann irgendwie mitnehmen, ist, ja, das ist jetzt erlaubt. Ja. Und also da hatten wir auch ausführlich drüber geredet, und wir haben auch, ja, der leichtfertige Umgang mit dieser Symbolik könnte eine Folge sein, und ich glaube, so ein bisschen kann man das jetzt in dem Fall sogar sehen und kann sagen, ja, das hat jetzt vielleicht tatsächlich ein bisschen was damit zu tun, dass die, dass das so die Nachricht war, man kann solche Symboliken hernehmen. Ich finde es von Seiten des Entwicklers ein bisschen komisch, wie schnell sie da irgendwie auf dieser, ja, Kunstfreiheit, wir machen das und wir werden es nie wieder rausnehmen, Schiene sind, vor allem, weil ich die anders kenne, also ich kenne Teile von den Entwicklern persönlich und ich fand die eigentlich immer sehr aufgeschlossen und ich bin ein bisschen überrascht, dass die so reagieren und vor allem auch doch ziemlich harsch auf diese Kritik reagieren. Sie sind jetzt auch zurückgerudert, also die Sachen sind nicht mehr drin, wenn ich es richtig verstanden habe, das werden sie
ausgenommen. Ja, ist rausgenommen. Ja.
Aber ich finde das so ein bisschen, ja, was mich auch etwas erschreckt, ist tatsächlich die Reaktion der Community drumherum, also wie Leute, die sagen, ja, ich finde das eigentlich nicht okay, wie harsch die beschimpft werden und wie da mit der Kritik umgegangen wird. Also da bin ich einfach kein Fan davon, wenn man eine legitime Kritik in so einem komischen, in so einem so, ja, was seid ihr denn für Weicheier ersticken möchte. Das finde ich nicht in Ordnung. Das geht jetzt natürlich nicht vom Entwickler aus, muss man dazu sagen. Ne? Also ganz klare Linie, das ist nicht der Entwickler, sondern das ist die Community um diese Sachen rum. Aber auch als Community-Manager setze ich natürlich irgendwie einen Ton. Also wenn ich irgendwie, je nachdem wie ich auf diese Kritik reagiere, wenn ich sage, oh, ja, da müssen wir vielleicht nochmal drüber gucken. Damit setze ich quasi die Linie, von der aus die Community auch agiert. Und wenn jemand jetzt in der Community, den muss ich dann auch zurechtweisen, wenn er sagt, ja, was seid denn ihr irgendwie für Trottel, dass ihr irgendwie solche Sachen so schlimm findet, finde ich total geil und endlich mal Realismus, bababa. Da kann ich auch als Community-Manager, muss ich da an der Stelle in meinen Augen eigentlich einschreiten und sagen, nee, das ist nicht das, was wir mit diesem Tattoo sagen wollten. Also, ja. Das tut mir wahnsinnig leid, finde ich, was du privat machst mit Nazi-Symbolik ist mir wurscht, aber benutze das bitte nicht in unserem Spiel.
Es ist ja auch immer, also er hat innerhalb von, also dieser Community-Manager hat ja, das Erste, was er gesagt hat, ist auf die Kritik, Zitat, wenn wir anfangen, Sachen zu entfernen, die jemanden das Gefühle verletzen, wird es ein leeres Spiel werden, Zitat Ende. Weißt du, also richtig so pumpig, pumpig reagiert und so, als ging es darum hier, dass jemand sich verletzt oder Gefühle verletzt werden. Es ist doch einfach eine sachliche Diskussion. Ist das relevant fürs Spiel? Ist es eine sinnvolle Tätowierung? Hat das was mit Realismus zu tun? Oder öffnen wir damit Leuten, die sich damit identifizieren vielleicht und holen wir damit Leute in die Community, die wir vielleicht da gar nicht haben wollen? Ja, also Crow Team selber hat ja auch gesagt, wir möchten nicht in diese rechte Ecke geschubst werden.
Ja.
Und sind jetzt wiederum beleidigt, dass man sie als Nazi-Unterstützer bezeichnet. Also das ist gleich so ausgeartet, die Diskussion, als ging es hier irgendwie um Gefühle, anstatt einfach über die sachliche Sache einfach mal zu reden und sachlich zu bleiben. Was ist der positive Aspekt davon? Was ist der negative? Künstlerische Freiheit? Ja, nein. Hat es einen Unterschied, ob es ein Multiplayer ist? Ja, nein. Also mir fehlt da immer einfach diese Art, ruhig und sachlich darüber zu diskutieren und erstmal alle Seiten abzuwägen und erstmal sachliche Argumente dafür zu finden. Das wird immer gleich so emotional und hochkochend. Das ist immer das.
Und vor allem sehr persönlich. Also auf der einen Seite, die Entwickler sind keine Nazis, nur so, weil sie sowas einbauen. Also das finde ich auch eine unverschämt. Also das stimmt einfach nicht. Auf der anderen Seite, also ich meine, je nachdem, wie ich diese Kritik halt formuliere, kann ich damit dann halt auch irgendwie. Das ist immer, wie wird diese Kritik angebracht? Und wenn die Kritik angebracht wird mit einem, weiß ich nicht, einer Halbseiten-Kommentar, wo drin steht, hey, ich habe das gesehen und ich finde das irgendwie ein bisschen komisch und ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist und so weiter. Ich glaube, dann würde da auch anders drauf reagiert werden. Aber irgendwie der Thread, mit dem das, also zumindest der Thread auf Reddit, mit dem das gepostet wurde, ist einfach, Devs ist gleich Nazis.
Ja, ja.
Und das ist auch keine Art und Weise, so eine Kritik anzubringen. Also das muss man schon ganz ehrlich sagen. Und das Blöde ist, dass halt viel von diesen Diskussionen auf einer Ebene geführt wird, wo man nicht mehr irgendwie differenziert, sondern einfach nur irgendwie versucht, wer irgendwie die bessere Schlammschlacht da abzieht und wer den anderen irgendwie schneller persönlich in die Ecke treibt. Also das ist eine sehr, sehr unmögliche Art der Online-Diskussion. Leider im Umfeld von Games in dem Fall. Das gibt's auch woanders, will ich gar nicht sagen. Aber ich find's schade, weil ich gerade eben, weil wir haben uns ja wirklich lange über diese Sozialadäquanzklausel unterhalten und da haben sich viele Leute viele Gedanken gemacht und dann hast du da so viele so intelligente Kommentare zu sowas und dann ist das die absolute Gegendarstellung, ist einfach nur so, wie man auch nicht mit Kritik umgehen kann, die in meinen Augen vollkommen gerechtfertigt ist.
Nun gut, ich hoffe, wir haben da sachlich dazu beigetragen, über dieses Thema zu diskutieren, weil man kann natürlich auch über die Doppelmoral dann reden, warum man zum Beispiel jetzt gegen diese Gewalt explizite Darstellung nichts hat oder gegen irgendwelche All Cops are Bastards Tattoo ist dann okay und so weiter. Da kann man natürlich sachlich drüber diskutieren. Ich sehe da nochmal einen ganz krassen Unterschied zu klaren Nazi-Symbolen, aber darüber kann man ja reden und darüber muss man ja auch diskutieren, wie Spiele mit solchen Sachen umgehen, gerade in Multiplayer-Spielen. Ich hoffe, wir haben so ein bisschen einen Teil dazu beigetragen und auch ein gutes Paradebeispiel finde ich mit diesen Nazi-Symbolen jetzt in Scum, dass die einfach durch die FSK durchrutschen, weil es halt ein rein digitales Spiel ist. Also so diese ganze neue Klausel, über die wir da gesprochen haben, hat in diesem Bezug jetzt ja überhaupt gar keine Auswirkungen, weil da einfach das Ding halt nur online erscheint und die FSK dann überhaupt gar nicht USK gar nicht zur Prüfung gezogen wird.
Ja, also das ist so ein bisschen der Nachteil an den Online-Titeln, an der schönen neuen Videospiel, wir schmeißen den Mittelmann raus, Welt, dass eben so ein Inhalt durchaus einfach vertrieben werden kann, auch ohne dass irgendwelche Kontrollen erfolgen, kann man gut finden, kann man schlecht finden. Ich sehe es tatsächlich so ein bisschen, ja, also mir wäre es lieber, wenn die USK drüber geguckt hätte, muss ich ehrlich sagen, einfach weil ich weiß, dass da auch einfach sehr gute Leute arbeiten, die sowas auch einschätzen können. Also,
aber dürfen sie ja nicht, ohne dass es eingereicht wird, das ist ja das Problem. Aber von der USK zu PEGI, da gibt es eine Neuerung. PEGI ist ja das britische Alterseinstufungsverfahren.
Also eigentlich das europäische.
Ja, aber kennen wir hauptsächlich aus UK-Importen. Und die haben ein neues Logo. Die PEGI, wenn ihr Importe bei euch im Schrank stehen habt, kennt ihr das? Die haben ja nicht nur diese Alterseinstufung, die PEGI, sondern die haben dann auch so kleine Icons für Sexual Content, Gewalt, also Mature Content, wenn über Drogen, Sex oder sowas gesprochen wird. Die haben Icons für, was weiß ich, was ist denn da noch alles? Also die haben so ganz eigene Einstufungen noch, wo auch du eben Language, das Alter ablesen kannst.
Ja.
Genau, V-Language und so weiter. Und die haben ein neues Icon entwickelt für In-App-Purchase-Warnung, was ich wirklich eine sehr, sehr interessante Entwicklung finde. Das heißt, du wirst in Zukunft auf PEGI-Packungen neben der Alterseinstufung auch sehen, da ist so eine kleine Hand mit Kreditkarte, die dich davor warnt, als Elternteil vielleicht auch, dass du Bescheid weißt, in diesem Spiel kann man In-App-Purchases kaufen und Geld ausgeben. Und finde ich eigentlich eine ganz positive Entwicklung bei diesem PEGI-Format.
Ja, auch da, weil wir gerade von der USK und nur online sprachen, das wird natürlich auch hauptsächlich auf den Boxen sein. Das heißt, wenn die Sachen digital vertrieben werden, dann wird dieses Symbol, ich glaube, die werden am Anfang eingeblendet, beziehungsweise bei Trailern werden sie gezeigt oder je nachdem, was in dem Trailer gezeigt wird, müssen auch diese Symbole gezeigt werden. Das ist alles irgendwie so ein bisschen ein halb freiwilliges Format, also ganz wenig Leute müssen bei dieser PEGI quasi mit einreichen. Im Idealfall wird alles durch IARC ersetzt, aber das ist ein anderes Thema. Ich finde es auch gut, vor allem, weil es eigentlich auch der Schritt ist, den jetzt zum Beispiel auch die App-Stores gegangen sind. Da steht ja jetzt auch zum Beispiel dabei, es ist kostenlos, aber hat In-App-Purchases und ich kann zum Beispiel In-App-Purchases im Google Play Store, kann ich die rausfiltern, sagen, ich möchte keine Apps sehen, die In-App-Purchases anbieten. Und da steht ja teilweise auch schon dabei, welche Summen da irgendwie mit drin sind. Wobei ich das auch also verstehe ich, dass man das draufschreibt, aber da steht bei allen irgendwie 99 Cent bis 100 Euro oder Dollar. Das sagt mir jetzt nicht so wahnsinnig viel über das Potenzial, was mein Junior hat, um da irgendwie Geld drin auszugeben, außer dass es potenziell wahnsinnig viel sein kann. Aber wie das integriert ist, weiß ich auch nicht. Klar, ist auch super komplex und es ist schwer, auf eine Packung drauf zu schreiben, so hey, vielleicht spielt dein Kind zu viel Spiele und gibt dann Geld aus. Aber so ein Symbol dafür zu entwickeln, halte ich für tatsächlich eine gute Idee, weil es auch nicht direkt wertend ist, also weil da nicht drin steht, ja, das macht irgendwie süchtig und dann verliert man ganz viel Geld, sondern es ist einfach nur so, hey, es gibt die Möglichkeit und das...
Also einfach die Info, dass du nach dem Kaufpreis dieses Spiels weiter damit Geld ausgeben kannst, das finde ich ist schon absolut eine wichtige und richtige Info, die ja von den Herstellern auf der Packung nicht unbedingt draufsteht freiwillig. Ja. PEGI hat es digital übrigens schon länger. Bei den Digital-Ratings gibt es schon diese Warnung vor den Ingame-Käufen, dass es jetzt auf den physischen Packungen ist neu. Ein bisschen ein Problem sehe ich da, dass da nicht unterschieden wird zwischen In-App-Purchases, was Emotes, Lootboxen, also so diese Never-Ending-Story-Inkäufe angeht, Emotes, wie bei Fortnite und Co. Und zwischen so Season Pass oder DLCs, also ein The Witcher 3 jetzt zum Beispiel im weitesten Sinne müsste dann ja im Prinzip auch dieses Logo haben, weil du DLC kaufen kannst. Ja, also du kannst dann eben zwei Erweiterungen kaufen und dann ist aber auch wieder Schluss. Also von daher hätte ich jetzt vielleicht mir noch gewünscht, dass das Icon unterscheidet zwischen Erweiterungspaket, einmaligen Kauf und fertig und Käufen, die du immer wieder tätigen kannst. Das ist so ein bisschen vielleicht ein Wunsch, aber klar, erklär das mal einem Käufer im Mediamarkt. Das verstehe ich dann schon. Oder im Target.
Ja, oder mit einem Symbol. Also das wird dann, glaube ich, schwer. Ja. Die Amerikaner, dieses ESRB, dieses Rating Board von in den USA, Entertainment Software Rating Board, die wollen nachziehen, also sie möchten das auch machen. Die haben auch so ein Symbolsystem und die werden sich dementsprechend auch anschließen und eine ähnliche Symbolik irgendwie auch entwickeln. Und das ist dort auch auf Druck von der Politik passiert, weil die auch eine relativ aktive Debatte zu diesen wundervollen Lootboxen, beziehungsweise wie wir sie hier gerne nennen, die Beuteboxen, hatten, die es auch relativ weit geschafft hat, nur gerade, glaube ich, so ein bisschen versandet ist. Also ich hänge da selber gerade auch nochmal so ein bisschen dran und beobachte die internationalen Entwicklungen zum Thema Lootboxen. Keine Angst, es gibt kein direktes Update dazu. Derzeit sind alle noch so ein bisschen Wartepositionen. Es hat sich, glaube ich, nur in Belgien nochmal was getan. Aber also ich glaube, dieses erweiterte Rating ist eine gute Idee. Zeigt sich, wie effizient es dann am Ende sein wird. Also klar, so ich meine, es gibt auch auf Zigarettenschachteln so Warnungen. Inwiefern es die Leute dann tatsächlich davon abschreckt, ist natürlich irgendwie zu einem gewissen Grad schwer zu sagen. Ich glaube, dieses Microtransaction-Ding wird jetzt wenige Leute davon abhalten, ein Spiel zu kaufen, wenn ich ganz ehrlich bin.
Ja, aber trotzdem wichtig und richtig, alle Informationen zu haben als Käufer. Absolut.
Das ist wahr.
Gut, Also dieser Podcast enthält keine In-App-Purchases. Obwohl, stimmt eigentlich gar nicht. Man kann uns ja auf Patreon und Steady unterstützen. Von daher müssten wir eigentlich jetzt auch dieses Logo haben.
Ich werde dieses Label direkt auf das Mikrofon kleben und auf alle Croissants, die ich verzehre.
Auf jedem Croissant wird es jetzt ein... Nee, es wird eintätowiert.
Dann dürft ihr an eurer Monetarisierung niemals irgendwas ändern.
Gut, das war's mit den News der Woche. Ihr hört die Folge ja sowieso nur, wenn ihr schon gezahlt habt. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle nochmal für eure Unterstützung. Robin, danke dir für deine Zeit.
Sehr, sehr gerne.
Es war eine sehr ergiebige Woche. Wir werden gucken, ob wir uns nächste Woche auch gleich wieder neue Themen schnappen. Ihr hört die News dann im unregelmäßigen, aber hoffentlich wöchentlichen Abstand, wenn es was zu vermelden gibt. Und ich freue mich schon auf nächste Woche, lieber Robin. Ich wünsche dir jetzt ein wunderschönes Wochenende und einen guten Start in die nächste Woche.
Vielen herzlichen Dank, dir natürlich auch.
Liebe Grüße.
Tschüss. Tschüss.